CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Prittler.
Wer redet, ist nicht tot.
Soziopod. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Erscheinungsraum.
Zeit.
Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Moonkorn.
Dazu heiße ich herzlich willkommen.
Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenke, guten Tag.
Guten Morgen, Tim.
Sendungsbewusstsein.
Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischenletzen. Heute ein Sendungsbewusstsein mit Tine Nowak, dem Kulturkapital. Ein äußerst interessanter, spannender Podcast, den ich niemals am Stück hören kann. Niemals, weil es ist einfach zu viel Information auf einen Schlag. Hallo Tine, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's hier sehr, sehr gut.
Wir sind hier gerade auf dem 32C3 in Hamburg, sitzen am Podcastertisch im Sendezentrum und haben 12.000 Nerds um uns herum und endlich mal normale Leute, oder?
Ja. Und ab und zu hier momentan, weil es ist noch relativ früh für den Kongress, hier wird, glaube ich, eher noch geputzt und auch wieder aufgebaut, ab und zu ein Staubsauger im Hintergrund.
Ja gut,
aber
das gehört zum Flair dazu.
Ich habe gestern Abend eine Kulturkapital-Episode aufgenommen und wir hatten auch immer die ganze Zeit so, weißt du, so ein Schwimmbadgefühl im Hintergrund. Aber es war okay. Also das war irgendwie so ein schönes, aber so gleichmäßiges Gebrabbel im Hintergrund. Und ansonsten kann man aber Gott sei Dank alles verstehen.
Ja, ne? Also hier mit der Technik. Ihr hört jetzt wahrscheinlich den Staubsauger im Hintergrund. Mal gucken, wie gut Auphonic den wegkriegt später. Du machst Kulturkapital und wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe, bist du bereits bei Folge 21.
22 wird hier gerade auf dem Kongress, wurde gestern aufgenommen, wird geschnitten und wenn wir viel Glück haben, heute Abend noch veröffentlicht.
Hm. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Kulturkapital-Podcast zu machen?
Also ich glaube, irgendwas mit Sprechen und so Radioaffinität und all das, das hatte ich schon ganz, ganz lange. Also und wenn ich im Büro gesessen habe oder gependelt bin oder unterwegs, also es gibt so Momente, wo du einfach so ein bisschen den Kopf frei hast und denkst und dann kommen dir ja immer so die Dinge von, was du mal machen könntest. Also das würde ich gerne mal machen oder jenes würde ich gerne machen. Und es gab dann immer auch mal so die Idee so, ach, ein Podcast, aber über was und jenes und wenn ich einen machen würde, würde ich den alleine machen und wie würde der heißen und ich bin zu der Zeit immer über eine Stunde mit der Bahn nach Fulda von Frankfurt gependelt und hatte einfach auch so Leerlaufzeiten, wo man auch andere Sachen machen konnte. Und ich glaube, auf diesen Bahnfahrten ist dann so das Kulturkapital als Konzept gewachsen. Aber die Idee, irgendwie podcasten zu wollen, das gab es immer mal wieder. Also ich habe auch schon 2006 oder so mir so mal so Mini-Rekorder gekauft, weil ich gedacht hatte, ach ja, also man könnte ja doch irgendwas mit Ton machen und so. Also den habe ich mir aber gekauft und quasi dann nie wieder benutzt. Also da war anscheinend noch die Druck noch nicht groß genug. Und ich habe dann später im Museum gearbeitet und habe dann sogar dort einen Podcast-Workshop gemacht, weil wir uns ja auch überlegt haben, wie kann man irgendwie im Museum Dinge mit Medien machen. Ja. Und wir haben mit Kindern Podcasts, also weißt du, ich habe schon lange Podcasts mit Kindern produziert, da habe ich kein selbst gemacht. Aber wir haben uns halt geguckt, wie kannst du mit 10-Jährigen quasi zu Themen rausgehen, Leute interviewen. Die mussten selber mit Audacity schneiden, rechtefreie Musik recherchieren und dann selber ihren Podcast zusammen schneiden. Und den haben wir dann irgendwie bei Podster rausgeworfen oder sowas.
Okay. Und dann die Idee Kulturkapital. Das ist ja nun ein sehr formatierter Podcast.
Ja,
also genau. Ich stelle mir vor, dass du sehr, sehr viel Vorarbeit leisten musst für diese einzelnen Folgen.
Ich finde es ausgesprochen schön, dass du dir vorstellst, dass jede einzelne Folge unglaublich viel Vorarbeit hat. Ich könnte jetzt sagen, wer viel mitbringt, muss wenig vorher arbeiten.
Das ist,
ich glaube, das ist nicht so einfach. Also es ist nicht so, dass ich, also zum Beispiel Rundfunk, ich mache irgendwie eine Produktion und dann recherchiere ich mit dem Kram so zusammen, sondern das Kulturkapital ist tatsächlich mein Steckenpferd, mein Hobbyprojekt. Und ich nehme mir die Freiheit, dort mich mit Leuten zu unterhalten, auf die ich einfach unglaublich Spaß und Lust habe, ja. Und die kommen auch meistens aus, also fast alle sind irgendwie, zumindest aus dem erweiterten Bekanntenkreis, oder ich habe irgendwie vorher mit dem irgendwie auch schon mal zu tun gehabt. Also zumindest länger über Twitter oder sowas. Also ich habe für die Leute, mit denen ich mich unterhalte, auch so ein Gefühl entwickelt. Und ich weiß so ein bisschen, was ich gerne von denen noch wissen möchte. Aber du kennst so viele Leute und du weißt, die machen irgendwie total interessante Sachen, aber meistens triffst du die irgendwie abends in der Kneipe oder auf einer Konferenz und dann sagt man, ah, oh, hallo, und wie geht's dir? Ah ja, ich wohne jetzt dort und diese ganzen, also du weißt, die machen super Sachen, aber wann unterhältst du dich denn mit den spannenden Leuten, die du kennst, wirklich über die spannenden Sachen, die Leute machen? Und ist eigentlich so das Konzept auch so ein bisschen dahinter, dass ich kenne interessante Leute, weil ich, glaube ich, auch an vielen Orten schon gearbeitet habe, die irgendwas mit Kultur und Bildung irgendwie zu tun haben. Und das sind aber nicht die Leute, die dir vielleicht dauernd bei Twitter über den Weg laufen oder die dort irgendwie besonders meinungsstark dauernd auffallen. Und das fand ich irgendwie auch, also das ist tatsächlich auch so mein Kulturkapital, bisschen was ich mitbringe, also so ein Bildungshintergrund, dass ich da Zugriff auf spannende Leute habe, die du vielleicht sonst weniger hörst. Also zum Beispiel bei mir im Podcast hast du selten Podcaster. Also ich kenne total spannende Podcaster, die nicht nur Podcasts machen und Podcasterin, sondern die auch total interessante Jobs oder Projekte machen, aber die hörst du seltener bei mir. Also das kann mal passieren, ja, aber da denke ich, die haben eine eigene Plattform und die kriegst du sowieso schon mit. Und ich versuche dann einfach oft leer Leute reinzubekommen, die du sonst vielleicht nicht hörst. Also das ist, oder ich suche mir dann auch für Projekte vielleicht lieber jemanden mal aus, der vielleicht noch nicht so oft von jemand anderen interviewt wurde.
Hast du da Schwierigkeiten, die Leute rein zu überreden, in einem Podcast mitzumachen?
Nö, aber das heißt, also eigentlich nicht. Was heißt trotzdem nicht, dass ich die dann immer sofort kriege. Also ich habe ja ganz viele Leute, wo ich mir denke, ach, die, da würde ich gerne, oder wenn ich höre, die machen irgendwie so ein spannendes Projekt und denke so, ach, da würde ich mir gerne mal mehr erzählen lassen. Und dann frage ich oft einfach mal so ganz ganz kurz an, so, wie sieht denn das aus? Kannst du dir das vorstellen? Also von bis, dass ich meine Facebook-Nachricht schreibe. Oder dass ich die einfach mal frage, guck mal, ich habe doch diesen Podcast, ich weiß nicht, hast du schon mal reingehört? Das könnte doch irgendwie gut passen. Und dann kriege ich sehr schnell so ein unverbindliches, ach ja, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und bis ich dann Leute aber dazu kriege, dass wir überhaupt mal Termine finden, weil die sind ja auch alle, also ich meine, die Leute, mit denen ich unterhalte, sind irgendwie zwischen 25 und 55 irgendwie. Die sind irgendwie gerade im Highlife, Wissenschafts- oder Berufsleben und irgendwie haben alle viel zu tun. Mhm. Und mir ist auch eigentlich ganz wichtig, dass ich Podcasts live, also nicht live sende, aber live aufnehme, also dass ich so die Präsenz des anderen auch spüre, weil ich finde, das macht auch was. Also weil ich würde jetzt sagen, dass das Kulturkapital ist kein klassischer Interview-Podcast, sondern ein Gesprächspodcast. Und ein Gespräch braucht auch manchmal so einen Raum und eine Atmosphäre und das ist und ich kann mich auch nicht mit jedem über alles unterhalten, sondern ich habe immer auch so ein Gefühl, hier die Person, mit der ich mich unterhalte, ich glaube, da kann ich mich auch unterhalten.
Das ist eine Beziehung zu ihr.
Genau.
Wie kommst du auf den Begriff Kulturkapital?
Na, ich bin ja so eine Geisteswissenschaftlerin, ja.
Ja, das
genau. Und ich habe ursprünglich mal Kunstpädagogik, so mit Schwerpunkt Neue Medien und Kunstgeschichte und Kulturanthropologie studiert. Und in der Kulturanthropologie, da ist tatsächlich Bourdieu dann auch mal aufgetaucht. Da habe ich ein Seminar belegt und habe dort einen Text zu Fotografie, zur Amateurfotografie gelesen, den ich damals total toll fand. Also ich habe, glaube ich, immer schon so einen Hang gehabt, wenn Amateure oder Privatleute Dinge produzieren. Also dieses Ganze, es ist ja immer so ein bisschen distinktionsbehaftet, wenn man von Amateuren redet. Aber ich finde es eigentlich was ganz Großartiges, weil ja dieses Amare, das Lieben,
ja, genau,
oder auch der Dilettant, Liebe, ne? Das Dilettare, also, ja. Also etwas mit Leidenschaft zu machen, das finde ich immer, also das fasziniert mich.
Also ich bezeichne mich selber auch als Podcast-Dilettant. Also
ja, und ich finde das Dilettantische, das wird von außen unter Umständen mal auch abwertend benutzt, aber wenn du dich damit beschäftigst, auch mit der kulturgeschichtlichen Bedeutung, dann weißt du, dass du bei den Dilettanten und den Amateuren eigentlich auf der richtigen Seite bist, ja. Also da willst du eigentlich auch sein. Und genau, und dafür, also für dieses selbstgesteuerte, ich mache irgendwas aus mir heraus, aus einer Leidenschaft, aus einer Liebe zu etwas, ohne unbedingt mit der kommerziellen Verpflichtung. Also das ist, glaube ich, etwas, was mich selber treibt und das ist etwas, was mich auch fasziniert. Und da war ich Bourdieu irgendwie mit diesen, der sich diese Hobbyfotografen angeguckt hat und was für Praxen und wie er dann sozusagen das einordnet in auch so soziale Schichten. Das fand ich damals, das war für mich eine ganz, ganz spannende Begegnung. Und da kam ich auch zum allerersten Mal mit diesen Kapitalsorten, die er so definiert hat.
Bourdieu, also ich kenne mich mit Bourdieu überhaupt nicht
genau,
aus.
Das ist ein französischer,
ich hab den Namen schon ein paar Mal gehört, aber weder was gelesen genau. noch irgendwelche also, Hintergründe.
Pierre Bourdieu ist halt ein französischer Sozialforscher und der hat sich insbesondere im Grunde Menschen angeguckt, was die machen, also menschliches Handeln. Und was von ihm sehr bekannt geworden ist, dass er gesagt hat, es gibt quasi solche Kapitalsorten. Das ist einerseits das Kulturkapital, das Sozialkapital und das ökonomische Kapital. Und der hat halt gesagt, je nachdem, wie du handelst, kann man, also man merkt dir das an. Das hat das mit Sozialisation zu tun. Das heißt, je nachdem, wo du geboren wurdest, was für eine soziale Schicht du auch aufgewachsen bist, groß geworden bist, das prägt dein Handeln, das prägt die Art, wie du redest, das prägt die Dinge, die du denkst und anderen erzählst. Und jemand, der in der gleichen Schicht wie du aufgewachsen ist, der kennt das auch. Also wenn du sozusagen so ein klassisches Bildungsbürgertum Haushalt hinter dir hast und hast in deiner Kindheit sozusagen die ganzen Kinderbuchklassiker gelesen und du bist ins Kindertheater mitgegangen und solche Dinge. Und dann wirst du irgendwann jemanden finden und der sagt, ach, ich habe auch dies und das. Und dann gibt es so ein Erkennen. Das ist jetzt auf der allerersten Ebene. Und das findet auch woanders statt. Also Klassen erkennen sich gegenseitig. Das war früher, glaube ich, noch deutlicher als heute. Also wo man so von Arbeiterklasse und sowas gesprochen hat. Und das ist mittlerweile sehr diffundiert. Also mittlerweile spricht man auch eher so von Milieus und Performern, die das und das tun. Also das ist sehr viel mehr aufgeweicht, so dieses ganz scharfe Trennen. Aber es ist trotzdem, also wenn du zum Beispiel hier auf dem Chaos Communication Kongress bist, man erkennt sich. Also das, was du sagst, endlich normale Leute.
Ja, ne?
Das heißt, während du woanders durch eine bestimmte Haltung ausgegrenzt oder auffällig wirst, ist hier plötzlich das die totale Normalität. Und man erkennt sich da drin. Also hier ja, endlich klar. normale Leute.
Es gibt ja auch eine Kultur innerhalb dieser Kreise, also hier die Nerdkultur, wo man auch da noch Unterschiede findet. Also
genau.
Ich kann mich auch nicht mit jedem der 12.000 Leute hier unterhalten. Einige sind mir viel zu sehr abgedreht in der Technik, andere sind mir viel zu sehr abgedreht in Metathemen. Und auch da findet dieser Kennen statt, dadurch, was ich an, sagen wir mal, Kultur aufgenommen habe über die Zeit. Also man muss sich nur in den Himmel stellen und irgendeinen alten Comic rezitieren und dann sieht man 50 Leute, die lachen sich tot und schmeißen sich in die Ecke und die anderen 50 können damit nichts anfangen. Und ich glaube, das ist so ein, meinst du das mit dem Erkennen?
Ja, also aber auch tatsächlich auch nochmal so ein bisschen von, also nicht nur mit solchen Vorlieben und, sondern auch du erkennst durchaus quasi so ein bisschen auch so deine Schicht, ja. Also es gibt ja, wir arbeiten ja auch so mit Labels, dass wir sagen, oh, guck mal, das ist so White Trash oder sowas, ja. Also und du erkennst, also ich erkenne, was ich denke, was quasi Leute wären, die so White Trash, also Trailer Park, Kindheiten und sowas. Das wäre, da gibt's so quasi ein anderes Kulturkapital, was sie mitbringen, als ich jetzt beispielsweise. Oder, und du kannst ja natürlich auch solche Sachen wie Bildung, also Kulturkapital sozusagen, die Floskel für Bildung, das Sozialkapital ist sozusagen auch für dein kommunikatives Handeln, das Ökonomische ist tatsächlich das, was an monetären und auch an Gütern zur Verfügung ist, und oft bedingen die sich auch. Das heißt, wenn du ein hohes Kulturkapital, hohes Sozialkapital hast, höchstwahrscheinlich auch ein hohes ökonomisches Kapital, man erkennt sich, man schließt sich aus. Also es war total schwer, auch in bestimmte hohe Klassen auch vorzustoßen. Da gibt es also sozusagen Neureiche und alte Adel, also solche Konflikte.
Kennt man den Begriff ja genau. sehr gut.
Und das ist damit gemeint. Und das ist etwas, was sozusagen Pierre Bourdieu mit reingebracht hat, so in den Wissenschaftsdiskurs. Und das hatte mir, fand ich immer ganz, ganz gut. Und ich hatte dann gedacht, also genau, das wäre doch Kulturkapital, Bildung und gleichzeitig aber nochmal der Begriff der Kultur, weil ich komme ja ursprünglich nochmal sehr viel stärker aus so kulturwissenschaftlichen Studien. Ich bin jetzt sehr viel stärker in der Bildung und Erziehungswissenschaften. Das verbindet so das ganz gut, für was ich mich interessiere, so als Hintergrund.
Fangen wir mal an, Tine. Wo bist du groß geworden? Was ist denn dein Kulturkapital?
Auf jeden Fall kein Bildungsbürgerlicher. Mhm. Also nach Bourdieu dürfte ich auch, weil müsste es mir auch sehr viel schwerer fallen sozusagen. Also es gibt gar nicht, es ist gar nicht so leicht, so seine Schicht oder sein Milieu zu verlassen. Aber allerdings auch nicht sozusagen das, was man so als White Trash bezeichnet. Also mein Vater und meine Mutter, die hatten einen Familienbetrieb. Mhm. Und ich bin in einem wunderschönen kleinstädtischen Industriegebiet groß geworden. Und wir hatten auf jeden Fall weniger als 100 Bücher daheim, aber es gab auch immer Bücher. Also es gab einen hohen Wert für die war das ganz wichtig, dass man Bildung und Wissen erlangt. Die haben aber jetzt nie Wert drauf gelegt, dass das unbedingt mit Abitur gekennzeichnet wird. Also für die wäre alles okay gewesen, solange man sich für Wissen und Bildung interessiert. Also sowas wie ein Lexikon war was total Wichtiges bei uns. Mhm. Also wichtiger als jetzt irgendwie Literatur, Belletristik oder sowas. Aber okay. Lexikon und Atlanten und dass man weiß, wo was ist und dass man so weiß, wer die Komponisten sind. Und also aber halt so auf so einem Lexikon Wissen. Also so diese, so der Bildungskanon, den man so in Quizshows halt auch braucht. Das war sozusagen das, was bei uns so wichtig war.
Und du bist eine neugierige Person.
Ja.
Schon immer gewesen wahrscheinlich.
Total. Also ich bin die Dritte, also ich habe noch zwei ältere Geschwister und ich bin sozusagen die kleine Quengelige, die so irgendwie ganz spät nochmal nachkam.
Mhm. Okay.
Und das war eigentlich aber ganz cool, weil, also du musst dir mal vorstellen, also so ein Industriegebiet, das war bei uns noch damals also direkt an der Wiese. Auf der anderen Seite war ganz viel Grün und Wald, auf der anderen Seite war ganz viel Brache und irgendwie Hallen. Und das war halt wie so ein Abenteuerspielplatz. Also ich bin da die ganze Zeit quasi, meine Mutter hat dann gesagt, ich bin immer so nackert durchs Industriegebiet, sie hat sich immer ein bisschen Sorgen gemacht. Aber da war halt auch nichts. Also man musste sich auch, also da waren halt, was weiß ich, Blindschleichen oder sowas.
Oh, schlimm, gefährlich.
Genau. Also du hast halt so eine richtige Abenteuerkindheit und du bist halt irgendwie auf Pfützen mit Holztüren Floß gefahren und ich habe zwischen den LKWs, die mein Vater hatte, in irgendwie so kleinen Mini-Pfützen gebadet. Mein Vater hat einen Fuhrbetrieb, wo Sand und Kies und Steine in großen Hügeln standen. Wir hatten einen Bagger und ein Kran und riesengroße Sandberge. Ich hatte, also mein Sandkasten war irgendwie 5 Meter hoch. Heute würde ich denken, oh Gott, da kann man wahrscheinlich auch irgendwie, wenn man da oben ist, irgendwie auch wieder reinrutschen. Aber da habe ich halt, das war halt so mein Spielplatz. Mhm. Und die LKWs, die hatten CB-Funkgeräte. Das heißt, das war ganz normal, dass wir abends in die LKWs reingeklettert sind und mit CB-Funk miteinander gefunkt haben und so Sachen. Also wirklich Abenteuerkindheit.
Mhm. Und dann hast du wahrscheinlich, wie alle, Schule, Abitur.
Ja, also nicht so ganz so einfach. Also irgendwie so in der Pubertät hat es irgendwie ein bisschen geruckelt. Da fand ich das, glaube ich, ein bisschen anstrengend, so mit wie so Schule zu funktionieren hat. Aber ab Oberstufe war alles wieder gut. Also so.
Mir hat das nicht aufgehört mit dem anstrengend finden.
Ich hatte irgendwann mal so quasi so eine Schule, also ich bin auch so einmal sitzen geblieben. Also ich wollte auch gar nicht mehr. Also das war nicht so. Ich habe mich in der Jugend irgendwann nicht so wohl in meiner Haut gefühlt, aber ich glaube, das geht hier viel so. Mhm. Und aber so mit der Oberstufe, wo so das erste Mal so ein Hauch von Freiheit reinkam in die Schule, da fing das an, sich auch das Blatt zu wenden. Und das war auch, warum mir zum Beispiel Universität dann so Spaß gemacht hat. Ich habe ja schon, bis das, was ich studiert habe, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ich bin ja jetzt sozusagen nicht Mitte 20, sondern gerade 40 geworden.
Hm. Ja. Ist ein komisches Alter, oder?
Ach ja, nee, also nur wenn man drüber redet. Ansonsten ist es ja irgendwie auch irgendwie irrelevant. Aber also ich habe auf jeden Fall studiert, da gab es halt noch so, also es gab keine Bachelorstudien, keine Masterstudien. Ich habe meinen Magister gemacht. Ich bin ja sozusagen auch mit dem ein Jahr Verspätung schon mit der Schule in die Uni reingegangen und hatte mir irgendwie gedacht, so, ich bin jetzt 20 und ich habe jetzt bis 30 Zeit zu studieren. Also ich hatte da auch irgendwie das Gefühl so gar keinen Stress.
Mhm. Das ist aber schön, wenn man sich diesen Stress nicht machen muss. Ich meine, heute wird ja gedrückt wie nur blöde.
Ja, also ich fand das auch so ganz, ich bin auch die Dritte. Also mein Bruder hat halt auch schon studiert, meine Schwester hat studiert. Mhm. Und wenn meinen Eltern es irgendwie total unwichtig war, ob ich studiere oder nicht, also die fanden eher den Aspekt, ist sie vielleicht dann endlich die Firma übernimmt? Das war viel interessanter. Weil sozusagen bei jedem Kind ja so spekuliert würde, egal was die studieren, vielleicht könnte man damit doch diesen Spedition, also so LKW, wir haben einfach Güter transportiert, könnte man damit das irgendwie übernehmen? ja, und ich dachte aber immer, nö, aber es ist doch normal, man geht zur Schule, man macht Abitur, man studiert, weil so haben das meine Geschwister mir so vorgelebt. Mhm. Also ich kannte das gar nicht anders als so. Und das wollte ich unbedingt auch.
Wie hast du dich dann für dein Studium entschieden, was du studierst?
Also hättest du mich mit 16 gefragt, dann hätte ich dir gesagt, ich werde Landespflege studieren. Und zwar entweder in Minden, irgendwo bei Stuttgart. Also ich hatte das schon alles genau rausgesucht, ja. Mhm. Also ich war so voll auf so einen Ökologietrip. Ich wollte irgendwie so die Natur retten, Naturschutz. Dann hatte ich mich im BITS, ich bin selbst ins Arbeitsamt gefahren, habe geguckt, mit welchen Studiengang kann man das denn machen. Mhm. Und dann kam ich auf diese Landespflege in der FH und dann habe ich mir die ganzen FHs mit 16 angeschrieben, habe mir die Studienpläne schicken lassen und wusste schon ganz genau, wo ich dann sozusagen das Ganze machen. Ich hatte lauter Bücher, wie kann ich denn jetzt mit wenig Tensiden und sonstigen Kram, meine Wäsche waschen und habe angefangen, mir irgendwelche Öko-Gartenbücher und habe komplett den total langweiligen Garten bei uns. Also wir hatten halt, also meine Eltern hatten halt Obstbäume, ist wichtig, also so Nachkriegsgeneration, man muss irgendwie das Essen selbst im Garten ziehen. Ansonsten gab es hauptsächlich Wiese und Tannen, damit es nicht so viel Arbeit macht. Und ich habe dann irgendwie in dieser Öko-Phase angefangen, überall alles, was gerade ist, erstmal so geschwungen und schief zu machen und habe mich mit irgendwelchen Pflanzen und habe alles voll gepflanzt, mit Schmetterlingen, Blüten, damit irgendwie die Artenvielfalt im Garten größer wird und. Und nachdem ich den Garten dann so 2 Jahre total verunstaltet hatte und dachte, und es wirklich kompliziert gemacht habe, diesen Garten irgendwie zu pflegen, hat mich das Interesse auch verlassen und ich dachte, ach, ich studiere lieber Architektur. Und dann hab da sozusagen das meinen Eltern so zurückgelassen und dachte Architektur war auch schon so Kunstleistungskurs gemacht, da war ich dann auch so richtig gut. Ich war auch immer schon so gut mit Zeichnen, auch als Kind. Mhm. Ich habe total viel gezeichnet und gemalt. Und aus der Architektur, ich glaube, ich habe mich sogar in der TU Darmstadt sogar für Architektur als alles das nochmal angemeldet. Und während ich da gewartet habe, weil mein Abitur ja nur so mittelprächtig war, habe ich dann gedacht, naja, warum denn nicht gleich Kunst? Und habe dann so Mappen gezeichnet, da kann ich auf der Warteliste für Architektur sitzen. Und dann arbeite ich so an meinen Mappen, habe nebenbei am Flughafen so, also es gibt dort so Shops, habe irgendwie ein Dreivierteljahr Schicht gearbeitet am Flughafen, habe sozusagen an Heiligabend an der Kasse gesessen und in irgendwelchen Parfumjobs und was nicht noch alles, dabei meine Mappe gemacht, bin viel weggegangen, hab dabei irgendwie auch erstaunlich viel Geld verdient, bin auch gereist und dann dachte ich, naja, okay, fange ich doch, aber irgendwie das so ein Dreivierteljahr kann man das mal machen und dann war mir irgendwie auch das zu wenig. Ich dachte, ich fange schon mal mit Kunstgeschichte an, da kann ich einfach schon mal anfangen. Mhm. Dann ist das was passiert, was ich nicht gedacht hätte. Ich fand das irgendwie total geil. Also ich war in der Uni und habe überhaupt erstmal gemerkt, das gefällt mir. Also diese totale Freiheit und dass du dir dein Programm so zusammensuchen darfst, wie du willst. Und kein Mensch sagt dir, das sollst du so und so lernen. Und ich kann mir alles selbst zusammensuchen, was ich möchte. Das war sozusagen, ich habe das Gefühl, so jetzt bin ich endlich angekommen. Ja?
Das ist sowas, was in der Schule fehlt, ne?
Genau. Also du musst auch, also mir hat auch das Schulische, also ich fand das total ätzend. Das war nie das, was, also ich bin jemand, also wir hatten Lexika daheim. Das heißt, ich habe mich mit 11 Jahren mit den Brockhausen gesetzt und habe quasi alle Götter der griechischen Mythologie in mein Ringbuch geschrieben und habe Verwandtschaftsbeziehungen zwischen denen gezeichnet, ja? Weil ich verstehen wollte, wie da wer mit wem verwandt ist. Mhm. Also mich haben einfach Dinge interessiert und in der Schule, da muss ich Dinge so lernen, wie sie mich nicht interessieren. Mhm. Und das fand ich, ich weiß noch, dass ich meine Klassenarbeit in der 7. Klasse, ich glaube, es war meine erste Arbeit im Gymnasium und es ging über die Ägypter und ich habe in der Klassenarbeit die Frage nach Gott gestellt und habe angefangen zu überlegen, wie das mit den Göttern ist. Und als ich die Arbeit zurückbekam, war das irgendwie eine mittelprächtige Arbeit und der Teil, wo ich mir Gedanken gemacht habe über Gott, weil mich das tatsächlich in dieser Arbeit interessiert hat, da stand nur Thema verfehlt. Und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, so, wie ich mit Schule zurechtkam.
Das fühle ich mich sehr nah.
Also zum Ende hin wurde dann auch wieder alles gut und ich bin auch da gut rausgekommen und so, aber zwischendurch war das, glaube ich, irgendwie schwierig.
Und dann hast du studiert?
Ja, genau.
Und nach dem Studium?
Also ich habe ja sehr lange, also ich habe nicht 10 Jahre studiert, aber ich habe relativ lange studiert, weil also ich habe in Frankfurt studiert an der Goethe-Uni und die meisten Leute, die ich kannte, die haben auch sehr viel schon im Studium gearbeitet. Das heißt, ich habe sozusagen, während ich studiert habe, und ich habe auch super viel studiert und auch viel Fachschaft gemacht und so, habe ich auch schon angefangen, viel zu arbeiten. Erstmal so tatsächlich, weil ich auch viel, relativ viel weggegangen bin, auch so Clubs und Garderobe und so. Und dann habe ich so angefangen auch, also ich habe ja Kunst- und Kulturwissenschaften studiert und dachte, ach, vielleicht sollte ich lieber mal so Jobs haben, die in dem Bereich sind. Und habe dann auch schon im Grundstudium, ich habe auch irgendwie Praktika in Museen gemacht. Und dann dachte ich, na, vielleicht gibt's ja irgendwie die Möglichkeit, im Museum auch einen Job zu machen. Und dann gab's einen Aushang vom Museum für Kommunikation, dass die irgendwie Studenten suchen, die Führung machen mit Schulklassen. Habe mich da beworben und habe dann irgendwie, glaube ich, erst ab dem vierten Semester, also permanent, im Museum für Kommunikation Frankfurt gearbeitet und habe Führung gemacht für Schulklassen, für Kindergärten, von Leuten, die mit Studenten vorbeikommen, was auch immer. Also wer halt so eine Führung bucht, die habe ich dann quasi einmal durch die Geschichte der Kommunikation durchgeschickt. Und das war ganz spannend, weil das ja jetzt auch so Themen waren, die mich einerseits interessiert haben, aber die jetzt nicht per se unbedingt in der Uni waren. Das heißt, ich habe nochmal so einen ganzen Kosmos an Themen, also wo kommen Medien her, was hat's mit Kommunikation zu tun, auf dem Bereich anschaffen müssen, weil ich musste ja drüber reden können. Und ich hatte ja ein riesen Arsenal an Objekten, wo du einfach Geschichten erzählen kannst. Und die musst du ja selber erstmal ergründen. Sonst kannst du das nicht erzählen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was mir im Studium halt aufgefallen ist, in der Kunstgeschichte, dass ich, dort muss man so, da macht man so Bildbesprechungen halt. Also das ist so das Handwerkszeug des Kunsthistorikers ist, dass du Bilder erzählen kannst. Und mir war das nicht bewusst, aber ich konnte das einfach extrem gut. Ich konnte gut über Dinge reden und ich konnte, ich glaube, das war was mir anscheinend, keine Ahnung, das habe ich vielleicht von daheim tatsächlich mitbekommen, dieses Geschichten erzählen. Ich konnte mit Leidenschaft über Dinge reden. Und das war auch im Museum etwas, was immer ganz gut funktioniert hat, dass ich sozusagen auf dem Punkt quasi so einen Leidenschaftsknopf drücken kann und über all das, was da ist, so reden, weil ich immer den Ehrgeiz hatte, dass die Gruppe, die da jetzt vor mir ist, ich will die halt knacken. Ich will nicht, dass sie da so durchs Haus gehen und denken, das ist jetzt so eine doofe Führung, sondern ich will, dass sie da durchgehen und denken, boah, ist das interessant, krass. Und das ist, war also eigentlich immer so der Ehrgeiz dabei. Und das ist dann auch eine gute Schule, weil du hast manchmal so Gruppen, die sind halt nur so 12 Leute oder 20 Leute oder sowas. Aber gerade bei Sonderausstellungen, die ja immer wechseln, sind gerade am Wochenenden, also wenn es besonders beliebte Ausstellungen sind, da hatten wir halt auch manchmal also Führungen, da waren 20 bis 50 Leute. Und das heißt, du musst 50 Leute ohne Mikrofon bespaßen können. Du musst so laut reden können und du musst so viel also das darf dir halt nicht peinlich sein, vor anderen Leuten laut zu reden. Dass auch noch die Person, die ganz hinten mit ihrer schwerhörigen Großmutter steht, dich versteht. Und ich glaube, das war so eine ganz gute Schule, also so für vieles. Also ich habe definitiv keine Angst, vor Menschen zu sprechen. Also nicht nur in so ein Mikrofon rein, sondern auch in echt. Das hat mir dann später eigentlich immer ganz gut geholfen.
Das ist schöne Fertigkeit, ne, die man entwickeln kann.
Ja.
Darf ich fragen, was du jetzt arbeitest, was du dann nach dem Studium gemacht hast daraus?
Ich überspringe mal so ein paar Sachen, weil sonst dauert das auch so lang. genau, ich habe noch ein Aufbaustudium gemacht mit Buch- und Medienpraxis. Ich habe dann auch noch eine lange Zeit erstmal, ich dachte, ich promoviere und habe ganz viel freigearbeitet, als heute auch als Museumspädagogin, auch journalistisch. Und irgendwann war mir das mit dem Frei zu viel. Dann habe ich mich auf dem Volontariat im Museum für Kommunikation, wo ich auch schon so lange gearbeitet hatte, beworben, habe das bekommen und habe dort erstmal ein Ausstellungsprojekt gemacht zu Tagebüchern und Weblogs. Habe dort auch ganz viel diese ganzen Mediensachen mit dem Podcast, eine Medienwerkstatt und. Dann noch eine Ausstellung zum Do-it-yourself und selber machen. Und dann war ich irgendwie schon so ganz lange im Museum und hatte auch das Gefühl, ich habe also all mein innovatives Pulver und Kreativität irgendwie auch verschossen. Ich hatte das Gefühl, ich bin so ein bisschen müde und egal, was ich jetzt mache, das wird auch immer, also irgendwie das ich wiederhole jetzt plötzlich so Dinge, die irgendwie für andere noch lange innovativ und weißt du, ich kam so und hatte so einen Blick auf Medien und die waren alle so ein bisschen älter und so, oh, ist ja super. Und ich merkte plötzlich, ich wiederhole mich und fange an, selber so zu werden wie die Leute, die da so lange waren.
Ich nenne das immer, we are living the future.
Ja, und ich dachte, das geht, und ich fühlte mich aber gleichzeitig auch von der vielen Arbeit so erschöpft und dachte so irgendwie, diese Dissertation, die würde ich halt doch gerne tatsächlich nochmal haben und habe dann tatsächlich mich nicht weiter im Museum beworben, sondern bin eigentlich in die Arbeitslosigkeit gegangen und dachte so, jetzt habe ich mal ein Jahr Zeit, um mich um meine Diss zu kümmern. Habe mich dann eigentlich so pro forma so auf Stellen beworben, von denen ich dachte, die kriege ich jetzt ja eh nicht. Und hatte innerhalb von 2 Monaten 2 Jobangebote und irgendwie wurde es dann doch erstmal nichts mit der DIS. Und habe mich dann aber für den Job an der Hochschule Fulda beworben, weil ich dachte, naja, Hochschule ist vielleicht besser für eine Dissertation, da ist die Chance größer, dass die auch geschrieben wird. Da habe ich dann so ein Weiterbildungszertifikat zur Medienbildung gemacht und bin von da an die Stelle, wo ich jetzt bin, an der TU Darmstadt und bin da auf einer klassischen wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle an der Professur für Medienpädagogik. Und da schreibe ich jetzt auch meine Dissertation, sofern ich dazu komme, weil auch da natürlich irgendwie massig Arbeit wartet und ich habe irgendwie auch das Glück oder man kann auch sagen das Pech, immer in Feldern zu arbeiten, mir halt privat super viel Spaß machen, aber es ist immer schwierig sozusagen den Punkt zu finden, wo man eigentlich noch arbeitet oder Hobby macht und macht natürlich immer viel zu viel.
Geht das meistens so. Mhm. Das heißt, im Moment arbeitest du sozusagen in der Lehrerausbildung, in der Forschung über Lehrer, Lehre, auch, Bildung?
Ja, also die Medienpädagogik ist so eine Sparte der Erziehungswissenschaft und man macht sich da Gedanken, wie man mit Medien im weitesten Sinne, Technik im weitesten Sinne, Lehren, Lernen oder auch quasi kulturell sich ausdrücken kann. Mhm. Also im Grunde das, was wir mit Podcast machen, das schaue ich mir an, könnte ich mir genauso angucken als Form, wie kann ich damit lernen und lehren, also wie kann ich damit Themen erschließen und weitervermitteln. Aber vielleicht ist das auch ein kultureller Ausdruck, eine Jugendkultur, wenn du vielleicht jünger bist und vielleicht sind auch darin Bildungsmöglichkeiten, also andere könnten davon informell, also ohne dass sie sozusagen in die Schule gehen, also das könnte ich mir so professionell angucken. Also das ist so das Feld, in dem ich aktiv bin. Und auf dieser Stelle habe ich auf meiner 51%-Stelle immer so ein Seminar und das war in den letzten Jahren immer ein E-Learning-Projekt, das waren tatsächlich immer Lernstudierende. Und da habe ich mir in den letzten Jahren immer Gedanken mit denen gemacht, dass die sollten sich Projekte ausdenken, wie man im Unterricht im weitesten Sinne, was so als Unterricht gilt, mit digitalen Medien lernen kann. Also das heißt, sie mussten sich selber mit digitalen Medien erschließen und überlegen, wie kann ich zum Beispiel mit einer App, mit einer Quiz-App irgendwie in der Schule lernen. Und die mussten dann solche Projekte konzipieren, also eher konzeptionell, weil ich habe ganz wenige Studierende, die tatsächlich auch, also es gibt auch welche, die haben zum Beispiel Informatik als Fach, aber du hast halt auch ganz andere Fächerkombinationen. Also entweder machen die dann so ein Paper-Prototype, ich hatte auch schon Leute, die haben mir sozusagen Spiele programmiert, wo man sozusagen einmal so durch eine ägyptische Pyramide durchgeht und dabei sozusagen in so einer Gamification versucht, sich die Zeit in Ägypten von irgendeinem Pharao zu erschließen für den Unterricht. Also alles. Oder wie man mit Blogs in Klassen halt arbeitet. Und wenn ich immer so denke, ach ja, Blogs, GAN, kenne ich irgendwie auch schon ewig. Für die ist das ja immer wieder neu. Also die sind ja nicht so digital native, wie man immer, also das sagen ja immer, die sind alle so digital native. Ja, das wissen wir auch in der Medienwissenschaft, das ist nicht so, aber
digital native bei Facebook.
Ja, also die können natürlich kommunizieren und die können sich unterhalten, aber für die ist das auch böhmische Dörfer irgendwie mit dem Smartphone oder mit dem Computer oder sowas lernen, wissen, also Die stellst du vor die Wikipedia und da musst du denen das erstmal alles genau erklären. Also das ist wirklich Welten erläutern.
Ja, es sind ja auch unterschiedliche Welten, oder?
Ja, aber man kann sich denen auch schon nähern und auch dieses Gefühl, dass man auch da reingucken kann. Also dass man das nicht nur so konsumiert, sondern dass man da auch wirklich reingucken, eröffnen, was selber machen kann. Das ist natürlich etwas, das muss man denen erstmal quasi beibringen. Und da war das E-Learning-Projekt immer was Tolles. Also da hatte ich immer das Gefühl, die haben da tatsächlich, also zumindest die meisten doch irgendwie was mitgenommen. Und darum bin ich auch gerade auch noch auf einem anderen Projekt, das heißt digitale Lehrerbildung. Das ist gerade so ein, also es gibt immer so Projekte an Universitäten, die werden immer so zeitweise gefördert. Und da machen wir uns gerade Gedanken, wie gerade Lehrer, Studierende, Lehramtsstudierende im Studium versuchen, sich so Medienkompetenz drauf zu schaffen. Also immer so, oder die werden für Dinge, die sie im Studium machen, die so einen Medienzusammenhang bieten, belohnt. Und können sich dann sozusagen da so Punkte sammeln und dann ein Zertifikat machen. Und dafür machen wir halt auch so ein Workshop-Programm, das sind so Hands-on-Workshops und da sind einfach so Basic-Sachen wie tatsächlich, wie funktioniert Wikipedia, wie kann ich mit Tablets, mit Physik-Apps arbeiten, wie, also immer so 2-stündige Workshop konzipieren wir und testen durch einfach, wie man bestimmte Medien auch zum Lernen und Lernen benutzen kann.
Das ist spannend und meinst du, das hat dann irgendwann auch kommt dann irgendwann auch bei der Lehre an? Also ich meine, ich aus meiner Sicht sehe das ja, ich bin, mein Gott, ich bin 40, ich habe mit 10 mit Computern angefangen, seit 30 Jahren gibt es Computer in meiner Schulzeit, naja gut, da gab es vielleicht zwei, und wenn ich heute in Schulen schaue, dann muss ich auch noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was die armen Kids im Endeffekt da lernen und wie wenig Medien da benutzt werden. Also wenn mal eine Videokassette vorgeführt wird, das ist ein Highlight.
Du, wir haben nicht nur in den Schulen, aber auch selbst in der TU Darmstadt hast du fast in jedem Vorlesungssaal noch einen Overhead-Projektor.
Hey, juhu.
Also weißt du, was auch okay ist, also es darf ja noch da sein, solange man auch weiß, wie man das andere benutzt. Oder, was mir noch viel wichtiger wäre, ich möchte gerne, dass all die Leute wissen, wie das funktioniert, um dann bewusst sagen zu können, nö, ich möchte aber gar keine digitalen Medien benutzen, weil das nutzt mir in dem Zusammenhang halt gar nichts. Aus dem Grund benutze ich halt Papier oder den Overhead-Projektor oder was auch immer. Oder ich noch irgendwelche Flüsterrunden miss. Also das ist mir eigentlich, aber zu wissen, warum man es nicht benutzt, nicht das nicht zu nutzen, weil man es nicht kennt oder weil man irgendwelche
nicht damit umgehen kann.
Ja, oder einfach Vorurteile hat, die aber nicht aus dem eigenen Handeln herauskommen.
Mhm, verstehe.
Und das ist mir da eigentlich also ganz wichtig. Und in letzter Zeit habe ich aber tatsächlich auch mal bei uns im Institut, ich bin ja im Institut für allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik, auch mal so ein paar von meinen Masterstudierenden und kann auch mit denen ein bisschen Lehre machen. Und das ist ganz nett, weil ich habe gerade so ein Forschungsseminar zu Grounded Theory, und darum habe ich auch meinen letzten Podcast zu Grounded Theory gemacht. Ich versuche immer, wenn es möglich ist, solche Seminare auch manchmal mit so einem Podcast zu koppeln. Weil darüber können dann die Studierenden Dinge, die sie sich sonst nur anlesen, auch nochmal mit so einer Praxisstimme, also jemand, der das wirklich anwendet, auch nochmal sich erzählen lassen. Und das hat gerade bei Lehramtsstudierenden einen ganz hohen Wert. Also wenn ich tatsächlich zwei Lehrer habe, die mir erzählen, die nutzen Blogs oder die nutzen Mahara in den Schulen, das hat für die nochmal 10-mal so viel Wert und hat Relevanz, als wenn ich denen das erzähle. Weil sie dann so, das ist ja wirklich so. Und ich komme halt und bin sozusagen so missionarisch, da ist immer ein bisschen misstrauisch. Aber wenn das tatsächlich so ist, dann vielleicht wäre das doch dann tatsächlich ganz Gutes zu benutzen.
Immer so, wie man es reinbringt, ne?
Genau.
Ich habe auch so ein bisschen bei deinem Podcast das Gefühl, dass, wie ich sagte, für mich sind sie schwer zu hören. Ich meine, ich komme aus einer ganz anderen Welt, aus einer ganz anderen Ecke. Vieles erschließt sich mir einfach nicht, weil ich nicht den Hintergrund dazu habe. Und deshalb brauche ich immer so, ich höre mir 30, 40 Minuten an, dann mache ich eine Pause und am nächsten Tag nehme ich die nächsten wieder und denke darüber nach. Wer ist für dich dein Publikum? Für wen machst du diese Podcasts hauptsächlich? Oder hast du da gar kein Bild im Hinterkopf?
Ich glaube, jeder hat irgendwie so ein Bild, aber das ist, glaube ich, super diffus immer, ja. Also ich denke immer so, ich glaube, ich bin mein Publikum. Also es ist so, also ich denke immer so, jeder Podcaster und jede Podcasterin macht doch erstmal den Podcast höchstwahrscheinlich für jemanden, der so ist wie man selbst. Also vielleicht auch nicht, ja. Also und ich denke mal so, was fehlt mir denn so und was würde ich denn gern hören? Und das und dann denke ich, ich mache den natürlich auch für Leute, die vielleicht so ähnlich sind wie ich. Und für die es vielleicht nicht das richtige Angebot gibt. Also weil vielleicht es tatsächlich, keine Ahnung, mehr Tech-Podcasts gibt oder andere Podcasts, die es halt so gibt, wo sich Leute was über Filme erzählen oder sowas. Da gibt es eine ganze Menge von. Andererseits denke ich mir auch immer, dass vielleicht das Format für Leute interessant ist, die tatsächlich vielleicht keinen so starken Zugang zu Bildungsinstitutionen, also nicht, dass sie da nicht hingehen, aber die halt sonst vielleicht weniger an der Hochschule rumhängen oder die eher seltener ins Museum gehen und die vielleicht gar nicht wissen, was sie verpassen und die sozusagen über dieses, ich höre jetzt Podcasts, vielleicht auch Dinge entdecken, die sie sonst vielleicht nicht so detailliert erfahren würden oder so. Und auch einfach mal Stimmen hören. Also ich denke auch mal so, gerade so für so Leute, die tatsächlich so in diesem Internet-Universum unterwegs sind, auf Blogs und bei Twitter und so, auch nochmal andere Leute kennenzulernen, die da halt selbst nicht so präsent sind.
Und du selber hörst wahrscheinlich auch Podcasts.
Ja. Ja, ich höre das.
Viele.
Es kommt halt, also ich meine, du
fragst. Das ist viel, genau.
Genau. Wir sind hier im Sendezentrum.
Ja.
Du kannst hier durchgehen und mal fragen, wie viele Podcasts hörst du? Und ich würde behaupten, zwischen den Leuten, die hier sind, höre ich vielleicht noch nicht mal so viele Podcasts. wenn ich bei mir an die Uni gehe oder ins Museum, wo ich herkomme, da höre ich wahrscheinlich massenweise Podcasts, ja.
Ja, war eine dumme Frage.
Also hier finde ich es schwierig zu sagen. Viel woanders schon, ja. Also, aber ich höre so, also ich habe eine Menge Podcasts abonniert, ich weiß gar nicht wie viele. Und ich höre eigentlich so vielleicht so 15, 20, aber so permanent und manchmal dann eher nur so, wenn mich der Titel interessiert. Mhm. Und das ist aber funktioniert deswegen so gut, weil ich immer so eine Dreiviertelstunde im Auto pendel zur Uni und da schiebe ich das halt quasi, stecke ich mal mein Smartphone ans Autoradio und dann kann ich, oft ist es ja so anderthalb Stunden, ist oft so eine Länge, also entweder kriege ich fast so eine kurze Episode von irgendwas hin oder eine lange Hin- und Rückfahrt.
Ja, okay.
Und das passt dann ganz gut.
Ja, das hat sich auch so rauskristallisiert, so anderthalb Stunden bis zwei Stunden quatschen die meisten Leute und dann fällt man aber auch so, wie es so langsam abfällt. Genau.
Eine Stunde 15 bis eine Stunde 30 ist für mich optimal, übrigens. Also wer das hört, dann produziert die Dinge für mich.
Was hörst du denn?
Ich höre, glaube ich, tatsächlich Sachen, die auch vielleicht so ein bisschen ähnlich sind wie Dinge, die ich mache. Also wir hatten gestern hier den Soziopod. Das ist was ich, also das ist so ein Klassiker, das höre ich gleich immer, wenn was Neues kommt. Weil das sehr schön für mich ist, ich komme aus den Kulturwissenschaften und muss mir die ganze Erziehungswissenschaft auch nochmal anders aufarbeiten. Und da war das immer total nett, erstmal so locker was erzählt zu bekommen, bevor ich mir die Sachen selber nochmal angucken muss, ja. Also was wie Kant ist tatsächlich, was da taucht bei uns halt auf, ja. Und es ist schön, wenn ich dir das erstmal so locker, flockig erzählt bekomme. Und dann musst du dich halt doch mal selbst rein vertiefen. Das reicht dann doch nicht, um sozusagen da auch mit Bestand, also nur mit dem Soziopod reicht es halt nicht. Oder ich habe auch dann geguckt, was gibt's generell auch so für Podcasts, die so mit Bildung oder Pädagogik auch unterwegs sind. So viele sind das nicht, aber es gibt ein paar. Also es gibt einen vom Guido Brombach, mir ist der Name gerade nicht eingefallen, Bildung, Zukunft, Technik, also er ist bei der IG Metall Bildungsreferent für Medien und der unterhält sich mit Flick Schaumburg, der ist Lehrer und die sind genau in diesem Spannungsfeld Bildung und unterhalten sich da auch oft sehr praktisch und die hören auch selber viele Podcasts und empfehlen irgendwelche Apps. Ich höre aber auch solche Sachen wie zum Beispiel Vorgehört, also auch also so Philosophie-Podcasts und Bildungspodcasts und aber auch diese ganz klassischen Podcasts, die so jeder hört, also so Teile, also wirklich nur Teile aus dem Vrindt-Universum, also da so ein
paar von denen.
Genau, also nicht alles, aber so ein paar Sachen schon. Und ich glaube, die ersten Podcasts, die so hier in der Podcast-Community auch richtig zählen, also mit denen ich auch damals so angefangen habe, das war, weil mein Freund, der jetzt irgendwie auch mein Mann ist, der hat irgendwann, also ich meine, der hatte so richtig einen Podcast-Flash so 2005, 2006 gehabt. Und
den viele.
Genau, und der hat dann mit diesen ganzen Chaos-Folgen und Chaos Radio Express und ich hatte auch erstmal gar keinen Bock, mir das alles so anzuhören. Ich fand das irgendwie voll doof. Und dann beim Autofahren haben wir angefangen und durch dieses irgendwie Reisen und Podcast laufen lassen und ich kann irgendwie besser Auto fahren, wenn ich was höre, bin ich dann sozusagen so rein, mit so langsam mit reingezogen und fand aber dann damals schon irgendwie so interessant, dass Themen, die ich eher so ein bisschen öde fand, aber plötzlich ganz interessant wirkten. Also und das finde ich bis heute ist auch das Potenzial vom Podcast. Also so ein bisschen wie Zeitung lesen. Du liest eine Zeitung und stößt auf Themen, von denen du gar nicht wusstest, dass dich diese Neuigkeit interessiert. Und das fand ich jetzt genau auch in diesen, also du hörst dir so eine Reihe an und du hörst plötzlich irgendwas über Passivhäuser und denkst, also das ist nicht mein Ding, ja, aber es ist so interessant, was Leute dann dazu erzählen, ja, da hat man dass du dann
rein und denkt sich ja, plötzlich, wow.
Ja, und dann hörst du halt plötzlich zwei Stunden und das fand ich schon super spannend und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann, also damals hat, also darüber hatte ich ja schon dann auch gesagt habe im Museum, das war ja dann 2008, 2009, warum ich mit den Kindern gerne Podcasts machen möchte, weil ich das irgendwie total interessant war, sich selber so in Themen reinzuarbeiten. Ich meine, die haben ganz andere Sachen gemacht. Die haben jetzt nicht so riesen Interview-Podcasts, die sind rausgegangen und haben halt Leute im Museum zu Themen befragt und haben halt das sozusagen zusammengeschnitten. Und ich glaube, genau, sowas fand ich halt spannend. Also auch generell kreativ mit Medien zu arbeiten und Dingen eine Stimme zu geben. Also ich habe eine Zeit lang auch so gebloggt oder auch so Geschichten geschrieben. Ich war sogar irgendwie mal eine ganz kurze Zeit bei so einer Vorlesebühne und irgendwann führte das halt nicht dazu, dass ich selber Podcast hörte, sondern auch gerne dann machen wollte. Und als ich den auch machen wollte, habe ich nur gar nicht so viel Podcast gehört. Ich habe ein bisschen Podcast gehört. Also so viel, dass ich dachte, oh cool. Und bin aber über das Machen, also wenn du da erstmal anfängst, das selber zu machen, fängst du noch mal viel mehr an, andere Podcasts zu hören, weil du hörst die noch kritischer. Also nicht mit, oh, die machen das schlecht, sondern wie machen die denn das? Wie lösen die denn das? Wie machen die, wie klinken bei denen der Ton? Wie gehen die denn mit den anderthalb Stunden um? Was gefällt mir? Also weil ich ja auch denke, so wenn mir das gefällt, das ist ja schon mal ganz gut, das unterhält ja zumindest schon mal mich, wie würde ich denn das gerne haben wollen?
Und wie siehst du da die Podcast-Landschaft, die dir so... Ich meine, du bist ja... Wir haben uns kennengelernt auf dem Podlove-Workshop. Und da gibt's ja auch ganz viele verschiedene Formate, ganz viele Leute, die da unterschiedlichste Dinge machen, vom Tech-Podcast bis hin zu hochwissenschaftlichen Podcasts, wo man sehr, sehr viel bei lernen kann. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, verdammte Axt.
Ich kann dir gerade erstmal, kannst du ja so versuchen zu finden und ich antworte schon mal irgendwas anderes.
Ja.
Also. Und zwar, also es gibt ganz viele Podcasts, aber die ersten Podcasts, auf die ich ja gestoßen bin, das waren diese klassischen eher so Technik-Podcasts, ja. Also du hattest irgendwie, obwohl jetzt, ich finde jetzt Chaos Radio Express ist ja nur, ist nicht nur Technik, das ist immer auch Kulturgeschichte oft so dabei und auch so Persönliches. Aber also mein Freund, der hat halt damals, der hatte so eine super krasse Nerdphase. Also der hat sich so irgendwie voll in diese ganzen Chaos Computer Club Themen reingelesen und alles verschlungen, was da ging. Und dann lief bei uns halt irgendwie so Radio Tux und so und klar und die Freak Show, die ja früher noch nicht Freak Show und
Mobile ehrlich Max,
genau. Und das fand ich aber alles super ätzend. Also das Tux
kann ich vollkommen verstehen,
wollte ich nicht
obwohl
hören.
Ich die ganze Zeit höre.
Also Chaos Radio Express, damit kam mich gut zurecht. Mobile Max hat mich schon aber auch genervt. Also die kann ich erst seit kurzem auch hören. Also seit 2 Jahren oder so. Aber vorher wollte ich die auch nicht hören. Das war aber auch immer so gelabelt als sein Ding. Mhm. Und irgendwann konnten wir uns so auf diese Chaos Radio Express Sache irgendwie einigen. Und er hat dann sozusagen, um mich zu bekommen, auch nochmal geguckt, was gibt's denn vielleicht für Podcasts, die mich so interessieren. Mhm. Und dann so fing das so langsam und dann hat sich das so ausgebreitet. Und genau, also ich aber erstmal habe ich die ganzen Technik-Podcasts und dachte, so ist nicht so ganz meins. Und dann auch dieses selber machen und dann gucken, was gibt's dann, was interessiert mich, siehst du halt schon, dass es sehr viel mehr gibt. Und das ist, also wenn man jetzt so schaut, und ich gucke ja schon mittlerweile sehr, sehr genau, es ist erstaunlich, wie divers das Angebot an Podcasts eigentlich ist.
Das hat sich in den letzten Jahren ganz schön gewandelt.
Also du findest ja zu den absurdesten Themen was. Und auch von den selbst die Technik-Podcasts, die ich früher einfach zu öde fand, die meisten sind auch gar nicht mehr so wie 2006 oder 2008, ja, sondern da sind plötzlich so Subkulturthemen drin, die reden nicht mehr nur über Technik, sondern die reden über Filme oder wie Technik benutzt wird. Mhm. Und das hat sich auch irgendwie geöffnet.
Einfach die Themen sind auch irgendwann ausgegangen. Ich meine, so viel Technik kommt man auch wieder nicht hinterher. Man kann ja nicht zum 30.000. Mal über das neueste Smartphone reden. Ich meine, was ist jetzt der Unterschied? Ein neuer Button. Toll. Also, darüber eine halbe Stunde zu reden wird schwer.
Genau.
Also von daher, ich finde es aber auch, ich mache die gleiche Erfahrung wie du. Also ich höre ja nur extrem viele Podcasts, allein für diesen Podcast. Und ich habe da auch die Erfahrung, es wird immer diverser, immer spezieller, aber dafür kann man sich auch immer interessantere Sachen rausholen. Und trotzdem gibt's genug Crossover. Also da tauchen dann plötzlich in Sendungen, wo ich das überhaupt nicht erwarte, Themen auf, wo ich denke, ups, darüber muss ich aber mal mehr hören.
Mhm.
Das muss ich mir mal tiefern. Und ich denke, ich persönlich sehe das als große Chance für Podcasts. Was denkst du, was kann Podcast der Gesellschaft bringen?
Also,
oder den Menschen?
Naja, ich meine, Podcast ist erstmal, also ist erstmal ein Format und all das, was sozusagen an Bildungsinhalten da ist, also ich meine, das gibt, welchen Kanal du jetzt nimmst und das ist, da bin ich nicht so die Richtige, weil es gibt halt auch so Hypes. Und ich bin jetzt hier in dieser Podcast-Blase und es gibt natürlich momentan dieses Narrativ, dass Podcasts gerade am Kommen sind und dass es noch groß wird. Ja, genau. Aber das ist ja auch nicht, genau, das gibt's nicht schon lange. Das habe ich mich auch damals bei den Blogs genauso erlebt, weißt du? Ich habe irgendwie schon seit 2001 Blogs gelesen, weil eine Freundin von mir damals auch schon geblockt hat. Also ich habe sehr, sehr früh Blogs mitbekommen. Und als ich dann die Ausstellung über Blogs gemacht habe, dann waren die quasi so gerade kurz vor Sterben. Also es war noch der letzte Moment, wo du das machen konntest. Aber ich hatte genau das mitbekommen, 2004, da hat die Presse angefangen zu schreiben. Oh, Blogs, das ist das nächste neue große Ding. Und dann fängt es erstmal mit so Distinktion an. Die machen uns Konkurrenz, weil das ist sozusagen der neue schlechtere Journalismus. Und das zweite ist, die sind alle so exhibitionistisch, die stellen ihr Privatleben da rein. Oje, 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 der Verfall der Kultur, oje. Also und auch selbst dieser Verfall der Kultursache, das gab es schon seit dem Theater, seit der Antike gibt es diese Schimpfen auf so neue Formate. Gut, und dann mit diesem Hype und irgendwie plötzlich gehen da mehr Leute rein, irgendwie jüngere Leute haben dann auch irgendwie Blogs, es gibt neue Blogsysteme, es fängt irgendwie jemand an, eine Blogforschung zu machen, und das war damals der Jan-Henrik Schmidt, der wird dann in die Szene so eingebettet und dann die Szene ist interessiert, was der Forscher über die Szene schreibt und also weißt du, diese ganze Phänomene, und das ist dann so groß und das ist, und dann sagt der Forscher, das ist aber auch gar nicht so, wie die Medien das alle sagen, sondern das hat eine eigene Kompetenz und irgendwie so Longtail und bla bla bla. Das alles wiederholt sich gerade meiner Meinung nach in der Podcast-Szene, sondern das gibt's irgendwie schon lange, das war mal groß, dann gab's die große Enttäuschung, also es ist auch so, das ist eine Erzählung von so High Hopes und tiefen Fällen, und dann geht's bei irgendwie doch noch weiter und dann guckt, was bei hinten bei rumkommt. Jetzt sind wir gerade wieder vor so einer Phase, dass so diese High Hopes, Berge sich so quasi, wir sind ja gerade so am Aufsteigen. Es wird auch wieder so ein Tal geben, das ist nämlich normalerweise so immer so, also gerade wenn du so E-Learning Phasen anguckst, passiert das auch so. Und genauso mit den Blogs fängt es jetzt auch so an, dass wieder auch Leute, die vielleicht gar nicht so viel Technik oder Medienaffinität bis jetzt hatten, weil sie irgendwie das Medium interessant fanden, oder die wollen jetzt alle selber Podcasts machen, und das ist auch gut, weil das die Szene irgendwie auch diversifiziert. Und dann wird es aber wieder Leute geben, die dann das nicht halten können, die gehen dann wieder raus, dann gibt es Leute, so ein Gewinner, es gibt dann sozusagen auch die Großen, die werden immer größer, und andere werden auch noch ein bisschen größer, und wir haben genauso eine embeddete Forschung hier mit Daniela Heise, die sozusagen, die auch natürlich von der Szene gesehen wird, und also das ist ein bisschen wie beim Jan-Henrik Schmidt damals mit den Blogs irgendwie in meiner Wahrnehmung. Und bei den Blogs war es aber ja auch so, dass sozusagen nicht alles Blog wurde, sondern das ist ganz anders geworden, sondern die Blogs wurden sehr stark kommerzialisiert. Also du hast jetzt ganz viele Webseiten, die einfach Blogs sind, und du siehst gar nicht mehr, dass es Blogs sind. Du hast diese ganzen kommerziellen Blogger, die sozusagen schon auch so von Werbung umarmt und leben. Und es ist, glaube ich, nicht so, wie man sich das erträumt hatte, sondern es ist anders geworden, es ist dadurch auch normaler geworden. Und ich glaube, sowas wird es bei Podcasten auch geben. Es wird irgendwie wahrscheinlich nicht eine Plattform geben, die uns umarmen wird. Die wird aber Sachen mit uns machen, die wir vielleicht auch gar nicht jetzt so sehen wollen oder haben wollen. Das wird andere Leute auf den Plan bringen. Es kann sein, dass Player, die momentan ganz groß sind, in der großen Öffentlichkeit gar nicht mehr so wahrgenommen werden, sondern plötzlich sozusagen im Großen dann eher Sparten-Podcast werden. Und dann gibt's die ganz Spartigen. Wer von den ganz Kleinen, der Longtail, wird dann aber auch jahrelang das noch durchhalten. Also wird es da wahrscheinlich auch da wieder Leute geben, die rausgehen. Das ist so, es gibt so einen Hype, und natürlich arbeite ich mit dem irgendwie, mit dem meinen Mitteln auch dazuzufügen, Leute für das Medium zu begeistern, weil ich davon begeistert bin. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es quasi so Zyklen gibt, die immer wieder für solche Tools, für die Medien einfach so wirken.
Aber wenn man jetzt die Geschichte solcher Tools und solcher Medien sieht, dann gehen die ja eigentlich nicht weg. Also ich meine, Radio gibt's noch, Zeitungen gibt's noch, ja. Bücher gibt's noch.
Genau. Und Telegram ist ein bisschen schwieriger, aber kann auch noch irgendwie.
Geht auch noch, genau. Und ich meine, okay, mit Steintafeln haben wir aufgehört.
Nur BTX, da haben wir ein Problem.
Gab's das? Wirklich?
Ja, der Post.
Es ist mit der Post untergegangen. wem würdest du empfehlen, einen Podcast zu machen?
Jeden. Jeden oder jeder, die Lust hat, der Lust hat. Also Also ich könnte jetzt zum Beispiel, ich könnte jetzt so Merkmale sagen und sagen, also wenn du zum Beispiel eine gute Stimme hast, wäre das schon mal eine gute Voraussetzung für einen Podcast. Aber was nutzt mir eine gute Stimme, wenn diese Person nichts zu erzählen hat? Ja, also ich höre, also dann kann er mir irgendwas Tolles rezitieren, aber dann will ich ihm trotzdem nicht zuhören. Wenn du gut, ja, aber auch da hilft eine gute Stimme, also zumindest eine angenehme Stimme, ja. Okay. Wenn du was zu erzählen hast, ist es vielleicht hilfreich, einen Podcast zu machen, weil dann trägst du allein schon mal irgendwie. Also.
Aber das ist etwas, was ich in einem anderen Podcast an Erfahrung mache. Ich versuche, Leute darüber zu interviewen, wie sie in ihren Job gekommen sind, wie sie überhaupt dazugekommen sind, und da sind total, also Berufe, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, weil. Und es ist immer sehr schwer, den Leuten begreiflich zu machen, du hast was zu erzählen. Du hast eine ganze Menge zu erzählen. Das kommt halt, also die meisten Menschen meinen, sie haben gar nichts zu erzählen.
Mhm. Aber ich glaube, dass vielleicht ist die eine Voraussetzung, um Podcast zu machen, ist, glaube ich, und das habe ich auch hier beim Chaos Communication Kongress gesehen, weil wir haben ja so ein Sendezentrum, dieses Podcast-Patin-Programm gemacht. Und die meisten, die da kamen, um zu überlegen, ob die einen Podcast starten wollen, das sind Podcast-Hörer. Und ich glaube, wenn du Podcast hörst, machst du ja schon mal die Erfahrung, dass sozusagen du mit deinem, was immer du gerade anzubieten hast, und so klein das dir immer oft wirkt, für andere interessant sein kann. Also dass sogar ein Nischenthema unglaublich interessant sein kann. Und ich glaube, das öffnet einen auch so die Augen für das eigene, sodass man sagt, okay, also wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und dann würde ich sogar alles widerlegen, was ich eben gesagt habe, von guter Stimme oder dass du was zu erzählen hast. Sondern es kann sein, dass du einen Podcast hast und diese Person hat gar nicht so eine gute Stimme und die hat vielleicht nicht so tolle Technik und die hat auch vielleicht, also es gibt vielleicht auch brillantere Erzähler und trotzdem hat diese Person dich mit dem Podcast gefangen und du hörst zu und macht aber dadurch die Barriere so niedrig, dass du sagst, okay, wenn der das kann, obwohl das nicht perfekt ist, ja, dann kann ich es auch probieren. Und darum sind eigentlich auch, darum ist sozusagen, wenn du hier so um in diesem Sendezentrum und PPB-Workshop-Sachen, dann geht es immer so stark, dass die Technik und der Ton muss so toll und es gibt sehr, sehr viel technische Möglichkeiten, das immer zu verbessern. Mhm. Und am liebsten jetzt auch noch tolles Storytelling oder wir wollen es auch nicht nur labern und so. Und trotzdem sind genau die Formate, die das alles nicht bringen, auch total wichtig, weil sonst landest du in so einer hochspezialisierten Blase, wo alles nur noch total geil ist und irgendwann sind wir wie das zweite Radio.
Irgendwann
und wir haben keine Löcher, die so eine Zugänglichkeit nach außen, ich meine, es ist ja eh schon schwer genug, das Thema nach außen zu bringen. Mhm. Und wenn man dann die Hürden zu hoch macht, also so sehr ich das schätze, wenn was gut klingt, ja, aber ich finde halt, also manchmal auch einfach gut, wenn Leute was ausprobieren, dann ist es halt nicht so doll und vielleicht wird es einfach besser und man kann erleben, wie es besser wird, weil einfach du dabei bleibst. Du musst ja auch erstmal dabei bleiben. Das ist ja auch anstrengend. Also vielleicht, wie oft sendest du? Einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im halben Jahr? Also das durchzuhalten ist auch ganz schön. Also sowas
und man nimmt sich gern viel vor, aber das...
Ja, und wenn du dann dauernd immer noch die Hürden so hoch machst, weil du brauchst jetzt noch die Biodynamik-Kopfhörer und du brauchst das Zoom-Gerät und du brauchst das und das und das, dann kannst du ja nie anfangen. Also dann fang halt mit deinem Handy an und dann probierst weiter. Und nimm halt eine räudige Software zum Schneiden oder schneid gar nicht und guck halt mal. Und dann, wenn es nicht war, dann gib das Projekt auf und start einen neuen Podcast. Was soll's? Das Internet ist groß.
Ist genug Platz da. Ja. Man kann genug abwerfen, ne? Aber das wäre dann gleich auch meine nächste Frage gewesen. Technik und so weiter ist dann also gar nicht wichtig aus deiner Sicht. Es muss was zum Aufzeichnen da sein und gut.
Naja, aber es ist schwierig. Ich meine, du willst doch nicht ernsthaft so eine eindeutige, so eine einfache Antwort von mir.
Natürlich nicht.
Also ich kann dir sagen, für mich ist Technik für den eigenen Podcast wichtig, ja.
Mhm.
Aber ich sag das aus einer höchst komfortablen Position heraus, ja. Weil zum einen weiß ich, wie ich mir Dinge selber aneignen kann. Also ich habe gelernt, im Internet Dinge mir zu erarbeiten. Und zum anderen, wenn ich keinen Bock habe, mir irgendwas zu erarbeiten, habe ich hier sozusagen mein Backup. Weil sozusagen der Freund, der damals mit Podcasten angefangen hat, das ist ja mittlerweile mein Ehemann, und der hat das halt auch mal gelernt. Er hat so eine Tontechnik-Ausbildung.
Mhm. Oh Gott,
und das heißt, als ich mit Podcasten angefangen hatte, Da haben wir uns, bevor wir überhaupt die erste Episode hatten, erstmal tatsächlich die Biodynamic Kopfhörer gekauft gehabt und wir hatten schon das HN4. Okay. Und er hat quasi ein komplettes Tontechnikstudio daheim mit Mischpulten und. Und egal, wie die ersten Folgen inhaltlich waren, die haben aber schon von Anfang an sicherlich gut geklungen, weil das kann der einfach, das hat er gelernt. Das will er gar nicht so gerne hören, weil es auch Druck macht, wenn er das Gefühl hat, dass das zu gut ist und alle dann erwarten, es muss auch immer so gut klingen. Und manchmal versemmle ich ja auch, oder die Räume sind scheiße.
Ja, aber das ist doch der Charme, oder?
Ja, sicher. Ich sehe das ja ganz entspannt.
Aber ja, gut, wenn da noch Berufsethos hinterkommt, dann ist das natürlich... Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn es das irgendwas wäre, was jetzt mit meinem Beruf zu tun hätte, dann müsste das viel perfekter sein.
Ich glaube noch nicht mal, dass es um Berufsethos geht, sondern eher dieses Ding, er hört ja selber Podcasts und er weiß, dass ein Podcast auch unter Umständen von anderen Podcastern gehört werden. Und wenn sozusagen, also dieses Gefühl, dass es Podcaster und Podcasterinnen gäbe, die ihm wichtig sind und die fänden unseren Ton scheiße, ich glaube, okay. Das ist viel dramatischer als alles andere. Aber das ist etwas, was mich relativ kalt lässt. Also dann denke ich mir so, okay, dann ist die halt mal ein bisschen schlechter. Aber es hat auch Gutes, also weil er hört sich ja also sozusagen die Folgen immer als alles Erste an und er kann mir zumindest auch immer sagen, also ich meine, der hat ja zum Beispiel nicht studiert und der hat irgendwie aber so ein ganz krasses bildungsbürgerliches Haushalt, Kindheit mitgebracht. Also so, der hat ganz gutes Grundmaterial, um auch durch die Podcasts, von denen du ja sagst, die kann man sich auch schwer am Stück durchhören.
Also für mich, ja, ich kenne andere genau. Mit Sicherheit, die können das genau. Super und die haben auch den Hintergrund.
Und der hat auch eher so einen Technikblick auf Sachen und wenn der so halbwegs sagt, er kann da so mit durch, dann ist schon mal nicht so ganz schlecht. Ja, also dann weiß ich schon mal, okay, es geht halbwegs. Mhm. Also weil wenn er sagt, Tine, es geht echt nicht, dann muss ich erst mal selber durchhören und sagen, okay, es geht trotzdem, weil ich finde, es funktioniert und okay, das ist halt jetzt nicht dein Thema, aber ich kann das schon einschätzen, dass zumindest für andere das funktioniert. Mhm. Und das ist aber auch nochmal so ganz gut, so tatsächlich, der erdet das auch in vielen Dingen nochmal und sagt, nee, hier.
Das ist gut, ne?
Also damit es halt auch nicht zu krass, also nicht zu viel Wissenschaft, nicht nur und auch, und ich selber nehme mich ja auch gar nicht so wissenschaftlich oder zu hoch war, sondern ich gucke ja immer nur auf die Dinge, die so falsch laufen. Und ich ärgere mich ja schon sehr über ganz stark diese Umgangssprache des und ich stelle ja immer so Fragen, dreimal um den Block gerannt, bis ich endlich ankomme. Und mit allen Füllwörtern, die dazwischen sind, denke ich mir so, oh Gott, das rede ich also, oh je.
Das fand ich für mich so den schwersten Weg und das finde ich auch, wenn ich das mit anderen unterhalte. Naja, sie müssen ihre eigene Stimme hören irgendwie. Sie merken dann, wie sie wirken und sowas. Da haben, finde ich, eine ganze Menge Menschen Angst vor. Hattest du diese Angst überhaupt?
Erstmal reinreden nicht. Eher aushalten, sich dann zu hören. Also ich glaube, das ist was anderes. Also ich glaube, da ist einfach dieser Lernprozess im Museum irgendwie von Menschen zu reden. Da habe ich jetzt wenig Probleme, aber sich dann später anzuhören, was man da verzapft hat und ich mache ja sehr sehr ausführliche Podcast-Notizen. Ich höre mir das sehr genau an. Das ist so quasi kurz vor Transkription. Das ist schon gerade am Anfang extrem schmerzhaft gewesen, so dass ich auch dachte, ach, das kann ich eigentlich, also dieses Gefühl, ich kann das eigentlich niemandem zumuten, den Podcast. Also ich kann auch mein eigenes Gesabbel quasi keinem zumuten. Also da muss man auch so auch mal aushalten und das, also man muss das auch aushalten, ja. Bis du dann auch mal auch nochmal auch von anderen hörst, nicht geht, es klingt gar nicht so für mich. Also ich kann mir das gut anhören beispielsweise. Ich höre das gar nicht, was dich stört. Also man fokussiert sich ja, also wie auf den Spiegel. Du siehst dann irgendwie nur sowas, was kein Mensch sieht. Und das hörst du dann halt auch die ganze Zeit. Und das auch zu verlieren, tatsächlich nochmal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und sagen, ja, aber okay, im Ganzen funktioniert das und wahrscheinlich kein Mensch achtet auf die Dinge, auf die ich jetzt selber achte. Und das andere funktioniert aber genug, dass es irgendwie doch irgendwie was gebracht hat, auch anderen vielleicht das zu hören. Das ist so ein Lernprozess.
Hat dich das Podcasten verändert?
Also ich glaube, es hat schon auch den Blick auf mich selbst. Also mir sind andere Dinge aufgefallen tatsächlich. Also vom Reden, mir sind sowohl Stärken als auch Schwächen nochmal so aufgefallen. Also ich könnte jetzt tatsächlich auch sagen, ich glaube, ich kann ganz gut ich kann ganz gut mit Leuten reden und auch so Fragen aus denen, also so Themen so ganz gut rausarbeiten. Das hätte ich, also ich, keine Ahnung, weiß nicht. Das ist Reflexionsfragen sind übrigens immer total schwierig.
Ja, weiß, also darum geht's in meinem Podcast.
Ja, also ich glaube schon, dass ich jetzt zumindest denke, und vielleicht täusche ich mich da auch in mir selbst, dass ich ganz gut Dinge fragen kann, die vielleicht andere Leute anders fragen würden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich es weitermache, weil ich denke, wenn ich das kann, dann sollte ich das auch machen. Also da wenn, also ich habe aus, ja, genau.
Gesundes Selbstbewusstsein dabei.
Ja, dann kommen wir gleich zum Sendungsbewusstsein. Das Selbstbewusstsein ist gleich neben Sendungsbewusstsein.
Ach echt, das jetzt, dann steig mal ein.
Naja, ich finde es ja so lustig, weil ich, also ich glaube tatsächlich, dass ich gar nicht so viel, so großes Sendungsbewusstsein, also ich meine, ich will gehört werden und ich mache und liebe das, was ich hier tue. Mhm. Aber ich, dieses Sendungsbewusstsein hat durchaus seine Grenzen. Mhm. Also mir ist es jetzt zum Beispiel nicht so wichtig, auf allen Kanälen für das, was ich mache, brachial Werbung zu machen und immer überall nur sichtbar zu sein. Mhm. Sondern ich muss mich in meinem Format und der Größe auch irgendwie wohlfühlen. Und zu groß ist mir auch immer unheimlich. Also darum finde ich so ein Nischenprodukt wie dem Kulturkapital ist auch eigentlich etwas, wo ich mich so, also das ist das Sendungsbewusstsein, was, glaube ich, für mich richtig ist. Mhm. Also ich möchte, glaube ich, nicht auf allen Kanälen, auf allen Bühnen sein. Das würde mich auch total stressen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht beim Bloggen damals, wann immer ich angefangen habe, mehr zu bloggen. Und dann kam immer so Feedback in den Kommentaren. Das hat mich immer total eingeschränkt. Und ich fing dann plötzlich an, was schreibe ich denn für einen Leser? Was mache ich denn für einen Hörer? Ich würde gern die Dinge so machen, wie sie mir Spaß machen. Und immer, also klar gibt's jemand, der das vielleicht auch hört oder sieht oder liest oder so, aber wenn ich sozusagen nur auf das nach draußen gucke, werde ich in dem, was ich mache, aus meiner Erfahrung heraus schlechter. Mhm. Und ich schränke mich ein und ich limitiere mich und ich mache mich viel kleiner, als ich sein müsste.
Naja, ich verstehe Sendungsbewusstsein schon so, dass man einen Drang hat, das, was man an Wissen oder in einem steckt, durchaus nach draußen zu bringen.
Und da bin ich egal, da bei dir.
Welche Größe das, das hat. Also klar gibt es natürlich Menschen, die möchten gerne, dass es über alle Kanäle gestreut wird und jeder davor Bescheid weiß. Aber ich denke gerade bei so Nischen, wie du das hast, das ist dann schon ein recht spezielles Publikum, was du ansprichst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Publikum größer wird.
Ja, und wenn das so passiert, dann, also quasi ist das eine natürlich wachsende Population an Hörern, Hörerinnen, dann ist es auch gut so. Und es heißt ja auch gar nicht, dass ich nicht möchte, dass ich gehört werde. Also ich finde es auch irgendwie schön, ich habe relativ wenig Kommentare. Ich hatte das auch schon beim Republika-Talk gesagt, dass ich auch dachte, irgendwie mich hört eh keiner und hat schon beinahe aufgehört. Also es ist klar, also man will auch irgendwie wahrgenommen werden, aber zu viel, also ist auch was, wo ich denke, so, ach, zu viel Sichtbarkeit stresst mich auch einfach, ja. Mhm. Also weil ich einfach merke, wenn ich über sowas erstmal anfange nachzudenken, werde ich schlechter und ich werde verkrampfter und wenn ich unlocker bin, dann macht das Ganze auch keinen Spaß.
Trackst du eigentlich, wie viele Leute so deine Podcasts runterladen und interessieren dich solche Zahlen, so Kennzahlen, was mit deiner Webseite passiert?
Also so schon, also ich bin jetzt, glaube ich, ich glaube, wir haben noch nicht mal irgendwie Google Analytics oder sowas, aber wir haben den Podlove Analytics Play, also gucken da drauf und also was mich am interessantesten ist, quasi das interne Ranking zwischen meinen Episoden, das ist das, wo ich gleich am stärksten immer drauf gucke, also wo welche Episoden mehr gehört werden, welche es nach oben schaffen und welche nicht, welche sozusagen nur ganz wenige Hörer bekommen haben. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn jetzt mal eine neue Folge sozusagen ganz nach oben gleich durch war, dann ich so, weil ich habe wohl den Rahmen mit Bildung und Kultur, aber die Themen sind schon teilweise sehr, sehr unterschiedlich trotzdem, ja.
Ja.
Und dann finde ich das, schon auch interessant, also welches Thema findet mehr Hörer als ein anderes? Also und ich bin auch ganz oft sehr überrascht, welches Thema da quasi mehr gehört wird als jetzt ein anderes. Also das interessiert mich extrem.
Mhm. Würdest du denn deinen Podcast danach ausrichten, dass es mehr so in die Richtung dieses Themas oder dieser Themen geht, die Leute interessanter finden? Oder würdest du trotzdem knallhart bei deinem Film bleiben und sagen, ich mache, was ich möchte?
Mirko, wir reden jetzt, glaube ich, eine Stunde miteinander. Ja. Was glaubst du?
Ja, letzteres. Also so wie ich dich kenne, klar, du würdest gerade durchgehen und dein Zeug machen. Aber es ist natürlich schwierig, sich da nicht von der Bahn abbringen zu lassen. Ich meine, das braucht jedes Mal auch eine kognitive Leistung. Wie ich das beim Sendungsbewusstsein festgestellt habe, ich habe nach der 4. Folge komplett aufgehört, mir irgendwelches Tracking anzuschauen. Ich habe nur noch darauf geachtet, dass mein Server nicht kaputt geht, wenn die Sendung geladen wird. Weil ich doch durchaus festgestellt habe, ich denke irgendwie darüber nach, jetzt habe ich diese Person interviewt, jetzt bräuchte ich noch jemanden, der ungefähr so ähnlich ist und mir in mein eigenes Konzept reingefahren bin irgendwann. Und das war gar keine bewusste Entscheidung, sondern das ist einfach dadurch passiert, dass ich mir das angeschaut habe und dass ich mir überhaupt dabei war. Und ich musste erstmal kognitiv feststellen, nein, das kannst du nicht trennen, also lass es weg.
Also bei mir ist es eher so, also wenn ich jetzt mit irgendeinem Thema besonders erfolgreich wäre, wäre das für mich kein Kriterium zu sagen, ich suche mir jetzt so schnell wie möglich etwas Ähnliches, sondern weil ich ja auch durchaus Unterschiede in meinen Gästen und Gästinnen habe, also versuche ich eher so eine Art, so ein Gleichgewicht zwischen den Themen herzustellen. Das heißt, wenn ich das letzte Mal jemanden hatte, der aus dem Museum war, dann würde ich immer darauf achten, dass der nächste nicht aus dem Museum kommt, sondern dann wäre das jemand vielleicht eher, der irgendwas Praktisches macht und beim nächsten Mal war es wieder Bildung und dann käme ich vielleicht jemand, der war stärker an Medien und dann erst käme vielleicht wieder Museum oder Kultur, um sozusagen so auf die lange Sicht so eine Art, also so einen breiten Strich, so schon so was Ähnliches, aber was nicht, wo du sagst, so eine Ballung, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr nur irgendwie Themen zu Medien und Kindern oder sowas, ja, also sondern du hast immer so eine Mischung, so dass ich Themen, also nach der zweiten, dritten Folge so vielleicht aus einem ähnlichen Spektrum wieder kommen kann, aber es nie komplett gleich ist. Und also das darauf achte ich schon, also eher genau andersrum. Und da versuche ich halt keine so also darum, ich glaube, ich hatte auch schon mal jemanden, wo ich auch eine Folge gewartet habe, obwohl ich diese Episode schon hatte, weil die beide ein ähnliches Thema hatten. Und dann wollte ich nichts, genau, musste nochmal eine dazwischen, damit es dann gemacht werden kann.
Also ist dann, also hast du auch sehr viel Konzept dahinter?
Ich hab, glaube ich, so eine Idee und eine Haltung. Aber Konzept ist bei mir, da denke ich mir, das ist so wirklich so ein festgeschriebenes Ding und ein Drehbuch und ja. Und das habe ich nicht. Also ich, das, mein Podcast, es ist quasi sehr viel so was, so eine Haltung und ein Wissen, wo das so hingeht. Und ich habe auch immer so ein Gefühl, was für Gäste ich brauche. Und ich weiß auch eigentlich immer ganz genau, was ich mit diesen, also was mich an den Leuten interessiert, mit denen ich mich unterhalte. Aber ich habe zum Beispiel nicht irgendwie so ein Google Doc oder irgendein Etherpad, wo ich dann sozusagen schon so Fragen, also ich habe niemals aufgeschriebene Fragen bei mir. Oder ich habe jetzt irgendwie so 10 Themen, wo ich schon meine Kapitelmarken setzen kann, weil ich weiß, jetzt rede ich darüber und darüber und darüber und darüber. Sondern ich weiß ja meistens ziemlich gut, wen ich mir da einlade. Entweder kenne ich die Person oder ich habe mir diese Projekte, die diese Leute machen, schon lange angeguckt. Aber nicht für den Podcast, sondern weil die mich sowieso interessieren und habe sozusagen auch darum einen anderen Blick auf diese Projekte oder auf diese Dinge. Und ich lade mir auch immer nur Leute ein, die irgendwas ganz intensiv machen. Also zum Beispiel, ich habe mir mit der Monique Bär gesprochen, die hat eine Ausstellung gemacht über Briefe und das waren die Briefe ihres Vaters aus Auschwitz. Das heißt, das ist was ganz Intensives, was sie auch Jahre beschäftigt hat und dann ist das in so ein Projekt gelandet. Oder ich habe mit dem Ralf Appelt hier aus Hamburg gesprochen, der macht seit ein paar Jahren dieses Sketchnoting und das ist einfach, das ist nicht sein Hauptberuf, aber das ist was er mit Leidenschaft betreibt. Also es sind einfach oft so Sachen, manchmal sind die mehr beruflich, manchmal sind die auch so privat, aber das sind die machen das tatsächlich auch ganz stark, also da stehen die auch zu. Das ist nicht nur ein Job oder sowas. Also ich habe jetzt nie so Gespräche mit dem Pressevertreter von sonst was, sondern selbst als ich im Computermuseum mit dem Presseleiter des Nixdorf-Museums durchgegangen bin, der macht das Jahrzehnten, der lebt da, und ich kannte den sogar schon vorher und das ist dann immer nochmal was anderes, finde ich. Und darum, also ich weiß schon so ein bisschen so die Geschichten, die sie zu erzählen haben, aber auch nicht alle. Und wenn das auch woanders hingeht, als ich dachte, ist es auch okay. Und was ich halt nicht möchte, ist sowas, also du hast oft so Interviewformen, du weißt eigentlich schon, was du von dem hören willst. Ja, du hast die Leute recherchiert und du weißt, das und das hat er gemacht und das soll er bei dir. Und du fragst die halt so lange, bis die
um
diesen
die Ecke,
Satz, die du dann schleifst vorher alles weg und hast dann so genau die Aussage, auf die du eigentlich scharf warst. Ja, da wolltest du den auch haben und da so steckst du auch Leute auf bestimmte Dinge, wie man sie sieht, auch fest. Mhm. Also so läuft ja ganz stark unsere Medienlandschaft, ja. Generell. Also dieses, so ein Image, so ein Label einfach verstärken. Mhm. Und das interessiert mich ja gar nicht. Sondern ich will einfach wissen, was die Leute zu erzählen haben. Ich will wissen, warum machen die das? Und normalerweise fange ich ja auch ein Gespräch im Podcast damit an, indem ich erstmal frage, wo kommen die her? Wie sind die überhaupt dahin gegangen? Was haben die gelernt? Was haben die studiert? Und versuche erstmal zu gucken, was sind das für Leute? Und warum sind die denn jetzt plötzlich bei der Deutschen Digitalen Bibliothek gelandet? Oder warum? Und versuche sozusagen die Themen erstmal, indem man diese Person kennenlernt, über die Person, die einen dann in das Thema hineinbegleitet, sozusagen irgendwie handbarer zu machen.
Ja, aber das finde ich ist eine große Chance von Podcasts, weil man halt ein bisschen mehr Zeit hat, mhm, und die Person darauf einführen kann. Und dann finde ich, fällt bei mir immer ein Effekt weg, wenn mir irgendwie erzählt wird, das ist ein Experte zu und der macht halt, mhm, dann denke ich oft, naja, okay, warum eigentlich? Ne? Also ich meine, du kannst mir jetzt erzählen, dass der Typ da der tollste Hecht in seinem Feld ist, aber ich kenne ihn nicht. Und in dem Moment, wo reinkommt, okay, dieser Mensch beschäftigt sich seit Jahren damit, man merkt und hört seine Leidenschaft da heraus, hat man einen ganz anderen Bezug dazu und, finde ich, hört auch viel, viel intensiver zu, nimmt mehr an von dem, was da gesagt wird.
Was mir auch geholfen hat, mein erster Podcast, den ich gemacht hatte, hatte zum einen ein mega krasses Nischenthema, queere Ritter. Mhm. Das war, aber das Schöne ist, ich habe das mit einer guten Freundin gemacht. Das heißt, ich bin sozusagen ganz sanft eingestiegen, weil ich habe es mit jemandem gemacht, den ich liebe und der was Gutes zu erzählen hatte, weil die hatte ihre Dissertation gemacht. Es geht eigentlich um den Heiligen Gram, das ist im Mittelalter. Mhm. Und die hat da so einen queeren Gender-Blick drauf gehabt. Und diese Folge war schon über 2 Stunden. Ich glaube, so bis heute meine längste Episode. Und ich glaube, was mir das Podcasten auch darum so leicht gemacht ist, ist, dass ich einfach diese Kapitelmarken von Anfang an haben wollte und auch kannte, weil ich dachte, das ist so super. Ich kann wirklich mich über jeden Mist, in jede kleine Verzielierung da so reinreden. Weil wenn es jemand nicht interessiert, dann soll der einfach skippen. Das liegt auch daran, dass ich natürlich, als ich angefangen hatte, Podcasts zu hören, ich habe die dann natürlich nicht über einen Podcatcher gehört. Das war gar, also RSS-Feeds und Podcatcher. Das, und ich glaube, ganz viele Leute, die ich auch so kenne, auch aus dem Bereich gerade Kultur oder so, Bildungsbereich, die nehmen die Medien auch gar nicht über RSS-Feeds wahr, sondern die gucken das, die machen das über Web.
Gott.
Oder Papier.
Ja, okay, und, genau. Gutes altes Papier.
Und darum war tatsächlich sowas wie Kapitelmarken für mich essentiell, weil da habe ich angefangen auch selber, also weil ich konnte skippen, wenn mich was nicht interessiert hat. Mhm. Und das habe ich auch gedacht, okay, ich kann da rein, wir können uns auch Zeit lassen, wir können aber irgendwas reden, was vielleicht gerade nicht so vielleicht so angedacht war, weil wenn die Hörerin das nicht interessiert, dann können die doch weiter skippen.
Ja, eigentlich schon.
Und heute würde ich das sagen, also klar, also das hat mich schon verändert, also zur Frage. Mhm. Heute höre ich natürlich Podcast, ich habe meinen Podcatcher, da habe ich und ich gehe heute längst nicht mehr so oft auf die Webseiten von den Podcasts wie früher. Früher war ich auf jeder Webseite, ich habe mir alles angeguckt und ich fand das total wichtig. Für mich war das wichtig, dass eine Podcast-Seite gut aussieht. Dass mich jemand bekam, dass ich einen Podcast anhöre. Da musste auch erstmal die Seite in Ordnung war. Also wenn du mir irgendwie so ein publikes Ding dahin, dann muss ich erstmal reinhören. Und sowas wie Kapitelmarken, das war etwas, was mir erleichtert hat, und so rudimentäre Notizen überhaupt zu gucken, ob mich das interessiert. Also ich glaube, für Leute, die nicht gewöhnt sind, Podcasts zu hören, die das auch erstmal austesten, ist das so eine riesen Einstiegshilfe, sich da über sowas im Internet, über eine Webseite da erstmal so ranzunieren. Und wenn das denen Spaß macht, dann ist ja gut, dann kann die das sich, dann kriegen die das auch mit den RSS-Feeds, sie kriegen das mit dem Podcast schon auch hin. Aber diese Idee, dass das irgendwie jetzt alles nur Hauptsache der Feed ist gut, das glaube ich, also dann bleiben wir halt in der Blase. Also
glaubst du, dass es noch einfacher werden muss zu podcasten? Also ich meine, wir haben mittlerweile ja schon im Vergleich zu vor 5 Jahren ganz schön viele Tools, die uns da weiterhelfen, von Auphonic über Podlove bis wahrscheinlich demnächst einen Streaming-Anbieter, bei dem man relativ günstig Podcasts abwerfen kann.
Nein, ich glaube eigentlich glaube ich nicht, dass es leichter werden muss als jetzt, weil eigentlich ist es jetzt auch schon leicht zu podcasten. Du kannst super gut mit Smartphone, also mit einem Aufsatzmikrofon und Apps auch schon relativ gute Sachen machen. Und auch das, was sie jetzt machen, also wenn du überlegst, diese ganzen YouTuber und YouTube-Kids, das mit den Kameras, das ist, also ich meine, da musst du ja auch schneiden und also so viel anders, also so viel aufwendiger, finde ich, ist das in mit Video dann auch nicht. Und die arbeiten sich ja auch alle über Tutorials da rein. Ich glaube, was der Unterschied ist, dass bei diesen ganzen Webvideos die Motivation, das zu lernen und machen zu wollen, bei vielen Leuten einfach viel größer ist. Also sozusagen die Sichtbarkeit und auch gerade für junge Menschen, die wollen halt genau, dieses YouTube ist, glaube ich, ein ganz stark, also das konsumieren die ganz stark und darum wollen die das gerne auch ausprobieren und weil sie das ausprobieren wollen, gehen die halt und holen sich Videos und schauen sich an, wie das gemacht wird und egal wie schwierig das ist, also von einer einfachen Handykamera bis dann hin zu komplexeren Videosystemen und Schnittsoftware, dann arbeiten die sich einfach rein, weil die Motivation groß ist. Und ich glaube, das ist das eher, was fehlt, also dass es sozusagen eine größere Masse an Leuten gibt, die podcasten wollen und dass es gute Angebote gibt, dass man sich diese Technik leicht erarbeiten kann. Also ich finde, es gibt viel zu wenig unterschiedliche Videotutorials für Apps, für Software. Du hast meistens Tools, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch Sachen, aber schon so, also die dich vielleicht ansprechen, aber die nicht mal eine 15-jährige Nichte ansprechen würde. Die würde sich das keine 2 Minuten angucken. Und das ist das. Also du brauchst auch andere Leute, die Dinge erklären. Also du brauchst vielleicht einfach auch mal Jüngere oder auch mehr Frauen oder was auch immer. Andere Leute, also den klassischen Nerd-Typ, der dir da einen Screencast macht. Ich glaube, das ist halt auch immer ganz wichtig. Und dann, wenn die Motivation da ist, glaube ich nicht, dass die Technik das Problem ist. Weil bei YouTube ist auch Technik. Ist
auch, genau. Ja, im Endeffekt, wenn man
so aber die kann sich halt reinarbeiten. Ja. Und die haben ja Möglichkeiten, sich Formate auszusuchen, wie du dich reinarbeitest. Die wollen das. Wenn du was willst, kriegst du das hin.
Ja, okay, verstehe. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Ich würde gerne noch Stunden mit dir sprechen.
Ich finde, wir haben schon über eine Stunde miteinander
geredet. Wir haben durchaus über eine Stunde miteinander geredet. Aber ich könnt noch länger. Leider habe ich aber auch hier noch zu tun. Du kennst mein Format. Weißt du, wie das bei immer endet?
Ja. Ich muss jetzt, wie war es, 3 Leute, 3 Podcasts
nennen? 2 oder 3.
2 oder 3. Okay, ich bin ja auch so lokal vernetzt. Also wir haben ja in Frankfurt den Pod-Appler, also ist auf jeden Fall irgendwas aus der Rhein-Main-Region. Und da ist sozusagen auch eine super, super gute, also es ist ja oft so, dass man auch so persönlich mit Leuten vernetzt ist. Und eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist die Andrea Diener und die hat den großartigen Podcast Zundoku. Das heißt, sie sammelt
Frau Diener,
die auch weißt.
Das ist die auch mit
genau.
mit
Heute genau. zusammen. Und die ist nicht nur Gast, sondern die hat auch einen eigenen Podcast, Bücher-Podcast zum Doku. Das heißt Bücherstapel irgendwie auf Japanisch und die arbeitet sie jetzt systematisch. Zundoku, T-S-U-N-D-O-K-U. Zundoku, Andrea Diener.
Ah, okay.
Und die kann toll erzählen, da wirst du viel Spaß.
Oh, das war, wer blind hört, weiß das.
Genau. Dann hätte ich gerne noch genau. Schnapp dir doch mal die Jungs von Bildung, Technik, Zukunft. Ich glaube, da heißt jetzt auch so. Nicht, also Guido Brombach oder
Bildung,
Felix Schaumburg.
Technik, Zukunft.
Genau. Dann hätten wir nochmal sowas so aus dem Pädagogikbereich. Und dann der dritte, du kriegst noch einen, ich will auf jeden Fall noch einen.
Ja,
mal übernehmen. Genau. Es ist also schwierig, weil du hattest ja auch schon eine ganze Menge Leute oder du hast auch schon ganz viele, die schon genannt worden
sind. Ja, meine Wunschliste ist größer als das, was ich schaffe, das ist schon klar.
Die Pausen ist ganz furchtbar.
Pausen ist nicht schlimm. Man darf auch mal nachdenken.
Ja. Ich hab's natürlich vergessen, mir rauszusuchen, wen ich gerne haben möchte. Du, ich guck gerade mal kurz in den Podcatcher nach. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das in deiner Sendung gemacht hat.
Nö, definitiv nicht.
Weil ich will ja gern irgendwie auch einen haben, der, also man will ja auch irgendwie bestimmte Leute auch vielleicht da gerne mal, dass die da extra mal sichtbar werden, die vielleicht sonst nicht so sichtbar sind. Oder die spezielle spezielles Publikum haben. Oh ja, ich weiß was, das ist gut. Mhm. Ich will die Ulrike von, ist die Ulrike von Exponiert bei dir schon genannt worden?
Nein.
Yes! Eine junge Podcasterin.
Exponiert hat.
Genau, ein Museumspodcast.
Ah, den habe ich letztens mal reingehört, ja. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal anzutun.
Genau. Dann bin ich zufrieden mit meiner, also das ist eine Mission erfüllt.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dich hier zu treffen. Und auf ein nächstes Mal, würde ich sagen.
Genau. Wenn auch in Etappen.
Ja, genau. Vielleicht machst du ja noch einen Podcast, über den ich dann mit dir reden kann.
Wer weiß.
Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.